Die Lesung steht bei Jesaja im 65. Kapitel. So spricht der Herr: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimmen des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur wenige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr.
Liebe Gemeinde, diese Woche fragte mich unser Mesner: Robert, soll ich für Sonntag die grünen oder die weißen Paramente, also diese Vorhänge da, nehmen? Die Frage war klug, denn für den heutigen Sonntag, den letzten Sonntag im Kirchenjahr, da gibt es zwei mögliche Themen. Totensonntag, wir gedenken überwiegend unserer Toten, der Verstorbenen, das haben wir auch getan. Und da wäre die Farbe dann grün, Farbe der Hoffnung. Oder Ewigkeitssonntag, also wir gedenken dessen, was Gott für die bereitet hat, die in Christus gestorben sind. Und da ist die Farbe weiß, hell wie das Licht der Auferstehung, hell wie die Engel Gottes, hell wie Gottes Ewigkeit. Meine Entscheidung sehen Sie ja. Und vielleicht ein kleines Rätsel für Sie bei diesem weißen Parament. Normalerweise ist sowas ja symmetrisch gemacht, da sind aber 7 Sterne drauf. Warum sind da 7 Sterne drauf? Es gibt da eine Bibelstelle, vielleicht könnt ihr das mal rausfinden bis zum Konfi-Unterricht, bin gespannt. 7 Sterne um das Symbol für Jesus Christus, dieses Chiro, das ist das Griechische, was aussieht wie ein PX, das heißt eigentlich Chir, also Christus. Vielleicht kriegt es jemand raus. Ich habe mich für die Ewigkeit entschieden, denn wenn wir heute unserer Toten gedenken, dann tun wir das in der Erwartung der hellen und vollkommenen Ewigkeit, die Gott für seine Auserwählten bereithält. Ich möchte also Ewigkeitssonntag mit Ihnen feiern heute. Wie sieht der Himmel aus? So wurde letzte Woche von meiner Frau in ihrer Predigt gefragt. Und ich schalte mal einen Gang zurück und frage, wie ist es denn, wenn einer von den Himmlischen, also einer der Engel Gottes oder der auferstandene Christus uns Menschen hier auf der Erde begegnet? Das wird in der Bibel ja mehrmals berichtet und fast immer ist es so, dass die Menschen erschrecken und dann ihr Angesicht verhüllen, also nicht hinschauen können. Und zwar deswegen, weil was sie sehen, das ist einfach nur weiß, weiß, weiß und hell, wie ein helles Licht. Das liegt daran, dass unsere irdischen, menschlichen Augen aus Fleisch und Blut für die Herrlichkeit und Schönheit des Himmlischen und die Farbenpracht, die darin verborgen ist, nicht geschaffen sind. Unsere Augen versagen da regelrecht, wie wenn wir den falschen Film im Fotoapparat hätten und alles einfach nur noch überbelichtet ist. Unser Verstand versagt. Die Ewigkeit Gottes ist unausdenkbar, unvorstellbar, unsagbar schön und vollkommen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Gott möchte, dass wir von diesem Unsagbaren wenigstens eine Ahnung bekommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, stellen Sie sich vor, Sie wären Gott, aber wie würde Gott das anstellen? Wie soll er das machen? Unser Predigtabschnitt zeigt es uns. Gott lässt durch seinen Propheten Zustände unserer Welt beschreiben, die am ehesten der himmlischen Herrlichkeit entsprechen, also sich dem annähern, dem nahe kommen, und aber trotzdem weit dahinter zurückbleiben. Wir kennen sowas ja auch aus unserer menschlichen Welt. Da gibt es ja auch unbeschreibliche Dinge. Zum Beispiel, der junge Mann ruft seine Freundin an, von der er schon 14 Tage oder noch länger getrennt ist, und sagt: In meinem Herzen brennt das Feuer der Sehnsucht nach dir, Lichterloh. Wenn die Freundin jetzt sagt: Moment mal, wo bist du gerade? Ich rufe die Feuerwehr. Dann hat sie ihn nicht verstanden. Er hat von einem Lichterlohen Feuer gesprochen. Normalerweise ruft man da die Feuerwehr. Aber er hat von etwas anderem geredet. Und ja, er hat das Feuer gemeint, ein Zustand, der so ist, so ähnlich ist wie Feuer. Für den vielleicht ein loderndes Feuer der beste Vergleich ist, der am ehesten passt. Und so ähnlich macht es Gott mit uns jetzt, mit seiner Ewigkeit. Was er seinem Propheten, dem Jesaja, man sagt ja, das Jesaja-Buch, das ist in mehreren Schichten entstanden, es waren wahrscheinlich mehrere Propheten, vielleicht hießen die auch alle Jesaja, die da noch was auch dazu geschrieben haben. Das hier wäre dann der dritte, der letzte von diesen drei Propheten. Was Gott diesen Propheten über den Himmel sagt, welche Vergleiche er bringt. Das Erste, was ich sehr genau raushöre, ist, Gott sagt, ich erschaffe, dreimal, viermal sagt er das, ich erschaffe. Und da ist das hebräische Wort bara, das ist nur für das Neuschaffen Gottes dieser Welt, also für Gottes Schöpfungshandeln wird es verwendet. Ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der wird so sein, dass man der ersten Erde und des ersten Himmels nicht mehr gedenken wird und dass man auch keinen Gedanken mehr daran verwenden wird. Das bedeutet, Gott sagt voraus, dass er nicht unseren blauen Planeten sanieren und restaurieren wird. Der hätte es auch nötig. Und wir können auch etwas dafür tun, dass er nicht ganz herunterkommt, unsere Erde, die wir hier haben. Ist ja ein Kleinod in seiner Lebensvielfalt, mit seinen Schätzen, mit seinem noch einigermaßen funktionierenden ökologischen Gleichgewicht. Aber Gott sagt hier voraus, er wird noch einmal etwas ganz Neues, etwas ganz anderes schaffen. Die neue Welt, die wird so vollkommen sein, dass man dieser Erde, Erde und Himmel, da würde ich sagen, unsere Erde und das Universum, dass man daran keinen Gedanken mehr verschwenden wird. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und nun folgen einige Schlaglichter. Freuet euch und seid fröhlich, so lesen wir in Jesaja 65, immer da über das, was ich Gott schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Denken Sie einfach mal kurz an das Jerusalem heute und an das Jerusalem der letzten Jahrzehnte. Stimme des Weinens, Stimme des Klagens, Terroranschläge, da war kein Frieden, da war keine Ruhe. Und als der Jesaja, der Prophet, das damals sagte, da war es wahrscheinlich so, dass Jerusalem noch in Schutt und Asche lag, weil es einen schlimmen Krieg gegeben hatte und weil das Jerusalem von den Babyloniern zerstört worden war. In diese Situation hinein redet der Prophet. Was die Israeliten sich vor dem Krieg an Häusern gebaut hatten, an Weinbergen gepflanzt hatten, das gehörte jetzt, wenn es überhaupt noch stand, anderen wildfremden Leuten. Das war die Situation. Und sie wissen es in den Kriegen, die Kinder, die armen Kinder. Wie viele waren auch in diesen Kriegszeiten damals und in den Nachkriegszeiten und Exilzeiten traumatisiert worden, vielleicht verstümmelt worden oder durch Krieg und Hunger ums Leben gekommen. Heute wissen wir das ja auch von den geschädigten Kindern in Syrien und sonst wo. Gott lässt durch Jesaja ankündigen, dass in dem neuen Himmel und in der neuen Erde, die er schaffen wird, nicht einfach nur der alte Zustand wiederhergestellt wird, der Friede vor diesem schlimmen Krieg, der Wohlstand vor dem Krieg, die Sicherheit vor dem Krieg, sondern das Neue, das Gott schafft, wird noch viel vollkommener sein. Und das sagt er uns in Bildern, in Vorstellungen, wo wir auch sagen, nee, das gibt's auf dieser Erde eigentlich nicht. Das Erste ist, er sagt, es wird aufhören, die Stimme des Weinens und die Stimme des Klagens. Da müssen wir nicht nach Syrien gehen, wo Krieg herrscht oder in andere Länder. Wir müssen auch nicht an die polnisch-belarussische Grenze gehen, wo mit der Lebenshoffnung von Menschen Machtspiele getrieben werden. Oder nach Afrika, wo Menschen vor Hunger weinen. Nein, auch mitten in unserem Wohlstand und Frieden hören wir weinen und klagen. Für Sie, die im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben, ist die Erinnerung daran vielleicht noch ganz frisch. War es Ihr Weinen, was man hörte mitten in unserem reichen, zufriedenen Land? Oder war es vielleicht auch das schmerzvolle Stöhnen der Sterbenden, die an einer schweren Krankheit litten und die wussten, es geht zu Ende oder die es auch verdrängten? Oder war es ein anderes Leid? Die Stimme des Stöhnens, das Stöhnen des Klagens und des Weinens, das ist doch nicht weg aus unserer Welt. Es ist da, mitten unter uns. In Gottes Ewigkeit, so wird uns vorausgesagt, in diesem ganz anderen Neuen, das soll man nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Das sagt Gott und so wird er es machen. Ein besonderes Leid ist es, wenn ein Vater oder eine Mutter dem eigenen Kind ins Grab hinterher schauen muss. Ich habe bei dem Verlesen der Namen gerade mal so überlegt, der jüngste Mensch war 64, die älteste Verstorbene 99. Und ich sage mir zum Glück keine so ganz tragischen Dinge mit sehr jungen Menschen, die verstorben sind. Aber in der kommenden Woche, da werde ich eine Frau beerdigen, die hatte mal 8 Kinder. Zuerst starb ihr Mann viel zu früh und dann starben 3 ihrer erwachsenen Söhne. Einer nach dem anderen. Was ist das für ein Schicksal? Was war das wohl für ein Klagen und für ein Weinen? Was hat diese Frau durchgemacht? Andere verlieren ihr Kind schon vor der Geburt oder kurz danach. Vielleicht bekamen diese Menschen das Gesicht ihres Kindes nicht einmal zu sehen. Vielleicht konnten sie ihm nicht einmal einen Namen geben. Was für ein Elend. Ganz bewusst habe ich vorhin auch und mache es jedes Jahr ein Licht für alle namenlos gebliebenen angezündet. Und damit habe ich besonders an die ungeborenen Kinder gedacht, denen es nicht vergönnt war, lebend zur Welt zu kommen. Was für ein Elend. In der neuen Welt, die Gott schaffen wird, da heißt es, da wird es auch solches Leid und solchen Kummer nicht mehr geben. Und jetzt werden Dinge gesagt, wo man sagt, ja, das gibt's doch gar nicht. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Also jemand, der zum Beispiel mit 64 Jahren schon sterben muss, das ist ja eigentlich auch zu jung. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Also Konfis, da müsstet ihr noch ganz schön lange warten, bis ihr Führerschein machen dürft. Ne? Ich wäre auch so auf dem halben Wege dahin. Wenn ich einen sehr alt gewordenen Menschen beerdigen muss, dann sage ich oft, er verstarb im gesegneten Alter von 95 Jahren. Und ich denke, da sind wir uns einig, wenn jemand so alt wird, dann sagt zumindest keiner, was, dass er schon sterben musste, dass sie schon sterben musste, das war aber früh. Es ist für uns ein hohes, ein gutes Alter. Wenn es in der Ewigkeit Gottes so etwas wie Zeit, Alterung und Tod überhaupt noch gäbe, dann, so sagt der Prophet Jesaja, dann würde man einen 100-Jährigen für einen Jugendlichen halten und man würde sagen, wenn einer 100-jährig stirbt, würde man ausrufen, was? So jung? Und er ist gestorben. Noch eine weitere Baustelle. Wie ist das mit unseren Gebeten? Auch das spricht Jesaja an. Oft haben wir ein Anliegen auf dem Herzen und dieses Anliegen, das bewegen wir jahrelang vor Gott. Alle unter uns, die zu Gott sprechen und beten, die können wahrscheinlich ein Lied davon singen. Wir haben in unserer Gemeinde seit 8 Jahren jede Woche ein Gebetstreff. Und für bestimmte Dinge, da beten wir eigentlich jedes Mal. Und es ist so, ja, als würde Gott sich gar nicht erweichen lassen, als würde er überhaupt nicht hören. Vielleicht kommt da noch andere auf uns zu, Thema von Psalm 42, da heißt es, da betet einer und dann kommen die anderen und sagen, ja, wo ist jetzt dein Gott, wo ist er denn? Es ist ein Leid. Wehre den Kriegen und Blutvergießen, dem Blutvergießen, das beten wir. Und wir meinen es ernst und von Herzen. Und was ist? Wissen Sie, wie es in der Ewigkeit sein wird? Angenommen, es gäbe da überhaupt noch Anliegen, für die wir beten müssten. Da heißt es in Jesaja 65, und es soll geschehen. Sie rufen noch nicht, und ich antworte ihnen schon. Sie reden noch nicht, und ich höre schon. Verstehen Sie? Das ist eine andere Dimension von Gottunmittelbarkeit, die uns da erwartet. Natürlich nur ein Bild, so wie das lichterlohe Feuer des Verliebten. Und zuletzt noch Friede in der ganzen Schöpfung. Stellen Sie sich das mal vor, keine Feindschaft mehr zwischen den Tieren und zwischen Mensch und Tier. Nur noch vegetarische Raubtiere, vegetarische Wölfe, vegetarische Lämmer. Die sind ja jetzt Erzfeinde und da wird gesagt, der Friedenszustand wird so perfekt sein in Gottes Welt, dass Wolf und Lamm Seite an Seite auf der Wiese weiden werden. So wird es sein in etwa. Das ist so eine Vorstellung von Frieden, da denken nicht einmal die größten Pazifisten daran. Wir sehen das als normal an, naja, Wölfe reißen Lämmer, die müssen ja auch von was leben. Bei uns im Kühlschrank, da ist eine Hähnchenbrust. Das Hähnchen hat mal gelebt irgendwann, aber wir essen das ja. Stellen Sie sich mal vor, es müssten keine Tiere mehr getötet werden. Alle Lebewesen dürften einfach leben. Und auch die Schlange, die würde aufhören zu jagen und ihr Gift zu verspritzen, sondern würde sich von dem, was sie im Erdreich findet, was sie da abgrast oder wie man sagen soll, würde sich davon ernähren. Das ist uns vorausgesagt, so ähnlich im Bild gesprochen wird es sein. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Also wirklich alles anders, auch der Friede wird perfekt sein. Liebe Gemeinde, ganz ehrlich, ich lebe gern in dieser Welt, gerne auch noch ein paar Jahrzehnte, gerne auch gesund. Aber ich freue mich auch schon auf das, was danach kommt, was wir Himmel oder Gottes Ewigkeit nennen und was allen verheißen ist, die in Christus Jesus sind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.